Kommunikation ist, wenn man sich trotzdem versteht. Ein Podcast von Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Geschicken und Missgeschicken im täglichen Umgang miteinander.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Kriminelle Kommunikation. Ich bin Sarah und mir gegenüber sitzt...
Auch Sarah.
Ja, ihr habt richtig gehört, wir heißen beide Sarah. Das war ein sehr lustiger Zufall. Aber was genau erwartet uns denn dieses Mal unter dem Titel Kriminelle Kommunikation?
Und zwar werde ich einen True-Crime-Fall erzählen. Und in diesem Fall ist die Kommunikation etwas schiefgelaufen. Und genau, das schauen wir uns dann an.
Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Der Hype um True Crime ist an mir persönlich total vorbeigegangen. Ich habe tatsächlich auch noch nie einen True Crime Podcast gehört und kann mir da auch noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Also klar, dass es irgendwie um Kriminalfälle geht, aber nicht so, nichts Genaueres auf jeden Fall. Deshalb habe ich vorhin mal ein bisschen recherchiert und ich habe herausgefunden, dass 19% aller Podcast-HörerInnen das Genre True Crime hören, was also fast ein Fünftel aller Podcast-HörerInnen ist. Und was ich auch super interessant fand, war, dass es mehr Frauen als Männer hören. Habe ich mich auch gefragt, woran das liegt. Aber das hat meine Recherche ergeben. Was auch sehr interessant war, war, dass für mehr als die Hälfte der HörerInnen das Echte am interessantesten ist, also dass echte Kriminalfälle und nicht fiktive behandelt werden. Was ich mir persönlich ein bisschen gruselig vorstelle irgendwie. Sarah, du hörst ja True Crime Podcasts. Ist das für dich auch am interessantesten?
Ja, genau. Also ich gehöre auf jeden Fall zu den 19% und wenn ich Podcasts höre, dann höre ich auch ausschließlich True Crime, also Podcasts, in denen es um echte Verbrechen geht. Die finde ich einfach am spannendsten und ja, ich mag die einfach am meisten. Und wo wir jetzt auch schon bei Verbrechen sind, würde ich sagen, da sind wir auch schon beim Thema. Ich erzähle euch nämlich heute was über einen Mordfall mit einem Missverständnis vor Gericht. Und genau, da hat die Kommunikation nämlich im Gerichtssaal nicht ganz so funktioniert. Und Sarah, ich will dich gleich mal fragen, kannst du dir überhaupt schon vorstellen, um was es heute gehen könnte?
Also natürlich um einen Kriminalfall. was mir da aber, glaube ich, als allererstes in den Sinn kommt, ist, dass vielleicht eine Person des Mordes beschuldigt wurde, die aber eigentlich unschuldig ist und die nun eben vor Gericht sitzt. Vielleicht im Kontext des Missverständnisses könnte es auch möglich sein, dass einzelne AkteurInnen sich vor Gericht missverstehen. Also beispielsweise ganz banal, durch das Akustische nicht verstehen oder durch das Aneinander-Vorbeireden. Was mir auch gerade noch in den Sinn kommt, ist der Rahmen. Also damit meine ich vielleicht der Rahmen der Verhandlung oder die Perspektive, aus der aber eine gewisse Situation, die gerade ausgehandelt wird, dass die einfach nicht korrekt geklärt wurde und dass dadurch in dem Moment die beiden Seiten von unterschiedlichen Dingen sprechen könnten. Und es eben dadurch zu so einem gravierenden Missverständnis kommt, das in diesem Fall rechtliche Konsequenzen für eine Person hat.
Wow, du hast ja schon sehr, sehr viele Vermutungen. Es klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr gut. Schauen wir mal, ob deine Vermutungen richtig sind.
Bin gespannt.
Und zwar geht es in meinem Fall um den Mord an einem Mädchen. Dieses wurde von Kriminalbeamten mit dem Gesicht nach unten gefesselt in einem Waldstück gefunden. Allerdings... das ist nicht das Verbrechen, mit dem wir uns heute beschäftigen, auch wenn es vielleicht erst so scheinen mag. Es geht um den Prozess dahinter. Marc Benecke ist Kriminalbiologe und jeder True-Crime-Fanatiker wird ihn auch kennen. Er sollte nämlich als Gerichtsgutachter sich zu der Frage äußern, wann dieses Mädchen circa gestorben ist. Der Todeszeitpunkt konnte dann durch das Stadium der Larven des sogenannten Ufertotengräbers eingegrenzt werden. Diesen fand man nämlich in dem Leichnam des jungen Mädchens. Außerdem war ihr Rücken übersät mit Löchern. Für den zuständigen Staatsanwalt war die Sache klar. Das Mädchen muss durch den Täter heimtückisch von hinten erstochen worden sein. Das stimmte aber gar nicht, und zwar kamen die Löcher nicht durch ein Messer, sondern durch den Käfer zustande. Nur durch zufällige Nachfragen löste sich dieses Missverständnis und der Täter konnte um Haaresbreite einer falschen Verurteilung entkommen. Und genau darum soll es eben dieses Mal gehen. Die Kommunikation vor Gericht im Gericht. Denn der Fall, den ich hier als Beispiel jetzt mal rausgesucht habe, steht eben für ein ganz großes Problem, das in der Konsequenz Fehlurteile bedeuten kann. Es ist nämlich so, dass Gerichte oft auf die Sachverständigen angewiesen sind, um die komplexen Sachverhalte zu verstehen. Juristen und die geladenen Sachverständigen haben allerdings ganz andere Fachsprachen und reden manchmal eben aneinander vorbei. Als Beispiel ist der Ausdruck Bindung zu nennen. Er beschreibt für die meisten, dass eine mehr oder minder zugewandte Beziehung zwischen zwei Menschen besteht. FamilienpsychologInnen beschreiben mit dem Ausdruck aber was ganz anderes, und zwar das Verhalten eines Kindes in Bezug auf die Eltern. Es gibt beispielsweise die sichere Bindung zwischen Kleinkind und Eltern. Dabei ist das Kind an beide gut gebunden und weint zum Beispiel, wenn einer von den Eltern den Raum verlässt. Die desorganisierte Bindung hingegen kann ein Indiz für Kindesmissbrauch sein. Dabei folgt eben das Verhalten keinem klaren Muster. Und das Problem ist eben, dass es oft passiert, dass Anwälte oder Richter die Deutungen von Begriffen einfach nicht kennen und die Begriffe werden einfach nur noch zu Worthülsen ohne Inhalt. Das familienpsychologische Gutachten beispielsweise kann einfach missverstanden werden. Das ist natürlich fatal, denn das Gutachten ist immerhin die Entscheidungsgrundlage dafür, wo das Kind nach einer Trennung leben soll. Da möchte man sich auch gar nicht ausdenken, wie schlimm es ist, wenn ein Gutachten in einem Mord- oder Missbrauchsfall missverstanden wird. So, das war's erstmal. Ich wollte dich gleich mal fragen, ob du von diesem Problem überhaupt schon mal gehört hast oder ist es dir bekannt?
Also ich denke mal, das ist ja allen bekannt. Ich meine, das sieht man, oder ich finde, das sieht man schon in unserem universitären Kontext, den wir kennen. Vor allen Dingen, wenn man so ans erste Semester zurückdenkt, dass man ganz oft Worte nicht verstanden hat, weil die einfach in dem gewissen Kontext des Studiums oder ja, einer gewissen Wissenschaft eine ganz andere Bedeutung haben, als wir sie aus dem Alltag kennen. Deswegen würde ich schon sagen, dass mir das bekannt ist und dass das, glaube ich, auch was super Wichtiges ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man erklärt, was man meint.
Wie schwerwiegend siehst du das Problem?
Also ich denke, im alltäglichen Kontext kommt es häufig vor und ich glaube, da ist es nicht so schwerwiegend und auch gar nicht so schlimm, weil es vielleicht schon Folgen hat, aber vielleicht nicht so fatal. Aber wenn man das dann mit diesem Fall, den du vorgestellt hast, vergleicht, wo es dann eben um eine Verurteilung eines Menschen geht, der vielleicht unschuldig ist, dann finde ich, ist das schon sehr fatal, weil eben dann durch dieses Nicht-Erklären eines Wortes, weil man eben aus einem gewissen Bereich kommt und vielleicht in dem Moment gar nicht dran denkt, dass jemand anderes das gar nicht versteht, ja, total schwerwiegende Folgen daraus resultieren können.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in die Analyse. Und zwar, hast du eine Ahnung, was genau falsch läuft oder was in diesem besonderen Fall zum Beispiel falsch gelaufen sein könnte?
Ja, da muss ich noch meine Verständnisrückfrage tatsächlich stellen. Also das Mädchen wurde mit dem Gesicht nach unten gefesselt im Wald gefunden und hatte Löcher im Rücken. Und diese Löcher waren von einem Käfer und man dachte aber, dass die von Messerstichen gewesen wären und dass sie daran gestorben wäre.
Genau, und der Gerichtsgutachter Marc Benecke hat eben gesagt, dass, also er sollte ja den Todeszeitpunkt eingrenzen und konnte es eben durch die Larven machen. Und dabei ist eben herausgekommen, dass Löcher im Rücken des Mädchens waren. Und der Staatsanwalt ging halt davon aus, dass das durch Messerstiche zustande gekommen ist. Allerdings lag es eben an den Larven des Käfers.
Okay. Ja, dann passt ja, denke ich, schon ganz gut, worüber wir eben geredet haben, eben dieses Missverständnis aufgrund von Wortverwendungen. Also, dass der Gerichtsgutachter vielleicht, ich weiß ja nicht jetzt genau, wo es war, ob es in einem schriftlichen Bericht war oder in einer Aussage vor Gericht eben gesagt hat, dass da Löcher im Rücken waren und die Anwälte oder so das eben verbunden haben mit, ach so, Messerstiche, okay, die verursachen auch Löcher im Rücken. Vielleicht sind das die Löcher, die gemeint sind, dass eben nicht genau geklärt wurde, was für eine Art von Löcher sind, beziehungsweise die Ursache nicht explizit in Beziehung dazu gesetzt wurde.
Genau, da hast du natürlich absolut recht, denn die Gutachter sind es gewohnt, in ihrer Fachsprache zu sprechen. Denn viele Gutachter, die machen das auch gar nicht beruflich vor Gericht, sondern durch ihren Berufsweg und dadurch, dass sie sich so weit hochgearbeitet haben, werden sie eben von Gerichten bestellt. Und wenn du halt mit deinen KollegInnen immer in deiner Fachsprache sprichst und deine Begriffe benennst, dann ist es halt schwierig, dass andere sie auch verstehen. und dass man überhaupt merkt, dass man in seiner Fachsprache spricht.
Ja, genau. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die wären wirklich fürs Gericht Gutachterinnen oder Gutachter. Aber wenn die natürlich bestellt werden, ist natürlich klar. Weißt du, ob es da so eine Art Briefing vorher gibt? Oder das wäre vielleicht ein Lösungsansatz schon, dass es ein Briefing gibt. So, hey, wenn ihr bestimmte Begriffe benutzt, erklärt die vielleicht oder versucht es in einer einfacheren Sprache auszudrücken.
Genau, da wären wir auch schon bei dem, was man besser machen könnte. Und zwar hast du da ganz recht, es sollte Briefings geben, die gibt es allerdings nicht. Das war eben auch eine Sache, die ich herausgefunden habe, die man auf jeden Fall hätte besser machen können, dass man eben GerichtsgutachterInnen einweist.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen im Kontext des Gerichtes. Ich meine, da geht es ja wirklich um, ja, ob ein Mensch verurteilt wird, zu was für einer schwerwiegenden Strafe auch immer. Aber das kann ja wirklich sehr, sehr einschneidend sein. Also egal, ob, keine Ahnung, Geldstrafe oder Gefängnisstrafe. Und da sollte man ja wirklich schon wirklich darauf achten, dass da alles sehr genau läuft. Ja, was mir dazu auch noch so einfällt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, was auch, glaube ich, in unserer alltäglichen Kommunikation super wichtig ist, ist aktives und achtsames Zuhören. Und eben auch nachfragen, wenn man was nicht versteht oder wenn man irgendwie so ein Gefühl hat, oh, das klingt irgendwie komisch, sagt mir vielleicht gar nichts. Ich finde, da sind die Hemmungen immer sehr groß, weil man ja nicht noch mehr irgendwie nachbohren möchte. Aber ich glaube, das hilft super viel und in dem Kontext wäre das bestimmt auch im Zusammenhang auch mit einem Briefing sehr von Vorteil gewesen.
Das habe ich mir auch notiert. Erstens nachfragen, und zwar Juristen, sowohl Richter als auch Staatsanwälte und Anwältinnen, wenn sie einfach nicht wissen oder sich nicht sicher sind, was sie da gerade gehört haben, dass sie einfach nachfragen. Es ist ja überhaupt keine Schande. Eben wie du auch schon sagst, in der alltäglichen Kommunikation, man versteht einfach manchmal Begriffe nicht und ich finde es immer wichtig zu fragen, hey, wie hast du das gemeint? Verstehe ich das gerade richtig?
Ja, ich glaube, da ist wirklich einfach so eine Sensibilisierung ganz wichtig und ich glaube, wirklich so ein richtig guter Weg sind eben solche Briefings. Ich meine, es gibt ja in allen möglichen Bereichen Schulungen. Ja, das könnte man bestimmt gut auch da umsetzen, dass bevor man eben, wie hast du es genannt, bestellt wird vom Gericht, dass man da eben eine kleine Schulung macht oder vielleicht, wir leben im digitalen Zeitalter, irgendein Video, in dem das erklärt wird, was vielleicht ein bisschen, ja, einfacher umzusetzen ist. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Und eben, wie du sagst, das Nachfragen. Einfach vielleicht kurz über den Schatten springen und fragen, hey, wie hast du das gemeint? Bedeutet das das, was ich denke, dass es bedeutet?
Genau, weil das haben wir auch in dem Fall, den ich gerade nur ganz kurz angeschnitten habe, mit dem jungen Mädchen gesehen, dass durch zufällige Nachfragen konnte dieses Missverständnis tatsächlich geklärt werden. Möchtest du dann einfach nochmal zusammenfassen, was wir sagen können?
Ja, ich kann gerne ein kleines Fazit ziehen. Und zwar kann man nochmal, denke ich, ganz gut zusammenfassend sagen, dass hier ganz eindeutig ein Missverständnis vorgelegen hat. Und zwar aufgrund dieses Zusammentreffens von Fachsprache und vielleicht alltäglicher Sprache im Kontext des Gerichtes. Und dass wir, wie ihr gerade gehört habt und wie wir ausdiskutiert haben, nenne ich es mal, dass man das sicher hätte verhindern können, indem man Rahmenbedingungen festlegt für GutachterInnen, die bestellt werden, durch Briefings, durch Videos, durch Handouts, was auch immer. Dass man einfach darauf hinweist, dass sie in einem anderen Kontext sind, dass es hier Menschen gibt, die gar keinen Berührungspunkt mit deren Fachgebiet haben. Dass man dadurch einfach ein bisschen sensibler sein muss. Und wenn man Begriffe benutzt, die ja fachsprachlich was Gewisses bedeuten, einfach kurz erklären und dann ist, glaube ich, schon ganz schön viel getan. Ohne von der Grundannahme auszugehen, dass die andere Person weiß, was ich sage.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und Sarah, was sagst du zu deinem ersten True-Crime-Fall, der jetzt nicht ganz so blutig war, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast?
Ja, tatsächlich war es nicht so blutig, wie ich mir das vorgestellt habe. Was man jetzt über das Medium hier leider nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob du es darauf geachtet hast, meine Gesichtsausdrücke, während du das vorgelesen hast. Ich war im ersten Moment ein bisschen geschockt und ein klein bisschen angeekelt von der Situation. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Ich glaube persönlich, dass mir das zu gruselig wäre und dass ich dann total paranoid werden würde und überall nur das Schlimmste vermute.
Ja, also ich bin auf jeden Fall weiterhin Fan und vielleicht schaffe ich es ja doch noch, dich irgendwann zu überzeugen.
Wer weiß. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für eure eigene Kommunikation vielleicht mitnehmen oder konntet ein bisschen sensibilisiert werden für Dinge, die eventuell schiefgehen können in der Kommunikation. Und dann macht's gut.
Tschüss und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
Kommunikation ist, wenn man sich trotzdem versteht. Ein Podcast von Studierenden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zu Geschicken und Missgeschicken im täglichen Umgang miteinander.